Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute den neuen Generalsekretär der SPD, Tim Klüsseldorf, begrüßen. Zum allerersten Mal, glaube ich, hier zu Gast. Den wir fragen müssen, was es mit ihm macht, wenn er hört, wie seine SPD-Arbeitsministerin Bärbel Baas nach den Kommunalwahlen in NRW, bei denen die Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren haben, in die Kameras sagt: Das Ergebnis sei wirklich schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet. Ist das der neue Anspruch der SPD, wollen wir ihn fragen, schlecht zu sein, aber nicht so schlecht wie erwartet? Vor allem aber, wie wird es wieder gut? Er hat dazu heute eine neue Idee ins Spiel gebracht. Es geht um Erbschaften und um Vermögen. Und zwar in Verbindung mit einem tendenziell in Deutschland eher unpopulären Wort, nämlich Steuer. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, kann das funktionieren, wollen wir Eva Quadbeck fragen, die den Niedergang der Sozialdemokratie seit vielen Jahren aus unmittelbarer Nähe beobachtet. Und die sagt, ich verstehe es einfach nicht. Hinter verschlossenen Türen, in Gremiensitzungen, melden sich immer wieder führende Sozis zu Wort und machen deutlich, dass endlich die Sozialsysteme reformiert werden müssen und dass das auch wehtun könnte. Aber in der Öffentlichkeit reden sie dann wieder ganz anders. Warum ist das so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Für den stellvertretenden Chefredakteur der Zeit, für Martin Machowetz, offenbar ein Problem, wenn die etablierten Parteien, sagt er, nicht endlich echte Reformen anpacken, dann ist denen leider nicht mehr zu helfen. Die Frage ist nur, was müssten wir anpacken und wer kann das eigentlich noch? Er hat vor ein paar Wochen einen sehr klaren, sehr guten Text darüber geschrieben, wie hart diese deutsche Gesellschaft in den Jahren nach der Flüchtlingskrise 2016, 2017 angepackt hat und wie maßlos enttäuscht viele heute sind. Denn so schreibt er, Angela Merkel, die den Leuten versprochen hat, wir schaffen das, hat selbst nur wenig geschafft, sondern sie hat das Schaffen müssen einfach an die Bürger ausgelagert. Herzlich willkommen. Ja, ist das einer der Gründe, wollen wir den Bürgermeisterkandidaten von Hagen, Dennis Rehbein, fragen, warum er jetzt in eine Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten muss. Die Menschen in Hagen, sagt er, seien sehr unzufrieden mit der Politik. Und das hat offenbar auch mit Zuwanderung aus Südosteuropa zu tun, mit Schrottimmobilien, mit Kindern, die zwar zur Schule gehen, müssten es aber nicht tun. Und ja, auch mit Sozialhilfebetrug in einem erheblichen Ausmaß, dass es eine ohnehin mit fast einer Milliarde verschuldeten Stadt wie Hagen von knapp 200.000 Einwohnern, ne, um das mal in Relation zu setzen, wirklich an den Rand bringt. Und die große Frage ist, warum läuft das eigentlich so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Klüsseldorf, bevor wir gleich nach NRW gehen und auch über Berlin reden, einmal Israel, einmal Gaza. Was haben Sie heute gedacht, als jemand, der in der Bundespolitik tätig ist, als Israels Verteidigungsminister, als Katz heute bei der Bodenoffensive verkündet hat, Gaza brennt? Das war der Satz.
Ja, ich finde es unerträglich. Wir sehen das schon seit Wochen, welches Leid dort gerade der Zivilbevölkerung auch zugefügt wird, dass unsere Mahnung, unsere Hinweise auch aus Europa eben nicht die Wirkung erzeugen, die wir eigentlich erzeugen wollten. Und ich glaube schon, dass es jetzt sinnvoll ist, das, was Frau von der Leyen auch angestoßen hat, jetzt weitere Schritte zu gehen und auch deutlich zu machen, dass wir das nicht akzeptieren können,
was da passiert. Aber was sind die weiteren Schritte?
Naja, es sind ja diverse Forderungen auch im Raum, die wir jetzt seit Wochen ja auch in der deutschen Politik diskutieren. Es geht da um die Aussetzung von Abkommen. Es geht darum, auch über Waffenlieferungen nachzudenken, beziehungsweise der Bundeskanzler hat ja schon für Deutschland dort eine Entscheidung getroffen. Es geht darum, auch die beiden rechtsradikalen Minister als das zu benennen, was sie sind, nämlich rechtsradikal. Und ich glaube, dass wir da weitere Schritte gehen müssen, weil eben deutlich wird, dass Israel momentan einen Weg geht, der für uns nicht akzeptabel ist.
Okay, dann, wenn Sie so klar sind, nochmal die Frage, was sind das für Maßnahmen? Sanktionen oder was kann das sein?
Also ich bin gespannt, was auch von europäischer Ebene jetzt nochmal vorgeschlagen wird.
Von der Leyen hat das angekündigt. Sie als SPD, wofür sind Sie?
Wir haben das sehr deutlich gemacht, auch in den vergangenen Wochen, dass für uns dazu gehört nicht nur das, was der Bundeskanzler bereits getan hat, was die Waffenlieferungen angeht, sondern vor allen Dingen das, was auch die unterschiedlichen Abkommen angeht, wie man miteinander auch handelt, wie man zum Beispiel auch das Horizon-Programm sieht. Mhm. Ich finde schon, dass wir dort den Druck erhöhen müssen, weil eben das, was da gerade passiert, nicht sein kann, dass die Zivilbevölkerung am Ende die Leidtragenden von etwas sind, was wir als und so offen muss man ja sagen, völkerrechtswidrig also noch bezeichnen
müssen. Was heißt es, wenn Deutschland den Druck erhöhen muss?
Naja, Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern.
Die haben sich ja schon klar geäußert. Was ist
denn? Naja, es ist ja schon noch ein aktuelles Thema. Ich meine, Frau von der Leyen hat es ja angekündigt. Deswegen, ich will jetzt gar nicht da jetzt nochmal zusätzlich etwas einfordern, sondern ich würde jetzt schon die Vorschläge auch nochmal abwarten, die angekündigt sind. Und dann müssen wir dort gemeinsam Druck entfalten. Aber also das Problem ist ja sichtbar. Es geht ja gar nicht so sehr jetzt darum, für mich nochmal eine extra deutsche Position zu definieren, sondern ich glaube, es braucht jetzt wirklich eine europäische Kraftanstrengung, um Israel von diesem Weg wieder wegzurücken, weil es kann eben nicht sein. Und wir sehen das ja es ist ja vor den Augen der Weltöffentlichkeit, was da passiert, dass Menschen einfach um ihr Obdach beraubt werden, wirklich gezielt vertrieben werden, aus ihren Häusern vertrieben werden, unter Hunger leiden. Und bei aller Solidarität, und natürlich müssen wir das auch immer wieder erwähnen, die wir mit Jüdinnen und Juden haben, die wir mit diesem Staat haben, die uns auch ins Geschichtsbuch geschrieben sind, ist das etwas, was uns nicht kalt lassen kann, sondern was uns zwingen muss, auch den Spielraum, den wir haben, auch auszunutzen.
Frau Quadbeck, was ist das für eine Position, die ja nicht so klar ausspricht?
Also Deutschland stand ja bisher auf der Bremse. Herr Klusendorf hat ein Problem in der Koalition, also in der Union, in der CDU gibt es auch einige Stimmen, die mitgehen würden von dem, was Herr Klusendorf jetzt sagt. Es geht auf europäischer Ebene zum Beispiel konkret um Sanktionen, beispielsweise wissenschaftliche Zusammenarbeit. Da hat Deutschland zuletzt gesagt, wir wollen das nicht und deshalb ist es auch auf europäischer Ebene nicht zustande gekommen. Aber in der Koalition, die CSU, hat da einfach nochmal eine andere Position. Sie will diese Sanktionen nicht. Das war zumindest bis zu dem Tag heute der Angriff. Ich weiß nicht, ob sich da die Position möglicherweise auch noch mal verändert, wenn die CSU diese Bilder sieht. Bisher sah das aber nicht danach aus, sondern das könnte dann eben auch noch mal zum Konflikt in der Koalition führen. Und deshalb ist Herr Klusendorf jetzt bei den konkreten Dingen eher zurückhaltend.
Mhm. Herr Machowetz, wie groß ist das Dilemma, in dem deutsche Politik da steckt?
Das ist schon eine deutsche Regierung, für eine Bundesregierung wahnsinnig schwer, damit einen guten Umgang zu finden. Man muss auch aufpassen, dass so Sätze wie bei aller Solidarität oder so ähnlich, wie Sie es gerade gesagt haben, dass das nicht eine Floskel wird. Das ist bei Ihnen ganz sicher nicht, aber manchmal hat man auch den Eindruck, das wird dann noch dazu gesagt und dann kommt so die Stange an Forderungen nach Sanktionen und was man alles tun könnte. Ich habe jetzt gerade sehr die Bilder von Friedrich Merz im Kopf, wie er gestern in München bei der Einweihung einer Synagoge geweint hat. Auch ergriffen von der Geschichte, die deutsche Geschichte ist. Und das ist für uns eben immer mehr als nur so ein Lippenbekenntnis zu sagen, wir sind solidarisch auch mit Israel und dem jüdischen Staat. Und dazwischen changiert halt eine Bundesregierung. Und ich bin deswegen, wenn ich sowas höre wie Zusammenarbeit in der Wissenschaft anfangen zu beschränken, dann wird mir schon auch anders. Und
Sie fanden auch die Entscheidung, die Waffenlieferungen einzustellen, falsch.
Bitte?
Sie fanden auch die Entscheidung, Waffenlieferungen einzustellen, falsch.
Naja, also wir sind ja jetzt, man muss das ja differenzieren, wir haben ja auch nicht alle Waffenlieferungen eingestellt und nicht die komplette Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, sondern nur Waffen, von denen man davon ausging, dass sie möglicherweise in Gaza eingesetzt werden. Das finde ich, kann man differenziert betrachten. Ich finde, dass wir ein bisschen wenig in der deutschen Debatte im Moment auch die israelische Perspektive uns anschauen, uns fragen, was
die
leitet.
Da, die da ist?
Was, ja, das würde ich gerne, darüber würde ich ehrlich gesagt gerne mehr wissen. Ich finde, sie ist auch ein bisschen zu wenig erklärt. Aber wir reden relativ wenig über die Geiseln, die nach wie vor seit Jahren inzwischen in irgendwelchen Tunneln und Bunkern sind. Ich hoffe, dass noch ein paar von denen leben und dass es für ein paar von denen die Chance gibt, irgendwann freizukommen. Wir reden auch relativ wenig darüber. Also wir sind immer sehr schnell mit bestimmten Begrifflichkeiten für eine Debatte über Genozid. Jetzt gab es gerade diese Entscheidung dieser UN-Kommission, Israel dafür zu verurteilen, dass das eben völkerrechtswidrig sei.
Das ist die Untersuchungskommission des Menschenrechtsrates.
Genau.
Der UN, nicht jetzt irgendwer, führende Völkerrechtler, die sagen, das ist ein Genozid.
Die allerdings von den USA und Israel nicht anerkannt sind. Und über deren Unparteilichkeit es auch Auseinandersetzungen und Streit gibt. Es ist ein hartes Vorgehen. Es ist, man kann viele dieser Bilder nicht ertragen. Es passieren schreckliche Dinge, die man auch verurteilen muss. Aber ich werbe einfach dafür, dass gerade wir in Deutschland eine differenzierte Debatte darüber führen und uns auch bei den Urteilen ganz vorsichtig nähern.
Differenzierte Debatten sind ja immer gut. Nur wenn man dann diese Bilder sieht, dann denkt man schon, dass man auch handeln muss. Und ich habe nach dem 7. Oktober wirklich auch zu denen gehört, die gesagt haben, Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Und das sage ich auch heute noch. Und ich finde auch, dass Israel jedes Recht hat, zu sagen, wir müssen die Hamas, diese Terrororganisation, auslöschen.
Aber es kann ja beides richtig sein, gleichermaßen. Aber wir hatten die Debatten und Gespräche auch hier in der Sendung. Menschen, die entweder gerade aus Gaza raus sind, die viele Familienangehörige dort verloren haben, wenn man sich anschaut, dass 2 von 3 Häusern einfach nicht mehr stehen. Wenn man sieht, wie Millionen Menschen seit 2 Jahren einfach herumgetrieben werden. Wenn Völkerrechtler sagen, irgendwann geht es auch um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, ein sehr wichtiges Prinzip in der Rechtsprechung, dann ist das da alles nicht mehr gegeben. Wenn die deutlich sagen, da wird Hunger als Waffe eingesetzt, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Und das muss man so deutlich benennen. Und wenn man sozusagen Menschen herumtreibt, ist ja nicht einfach so, dass jemand Genozid sagt, einfach weil ihm danach ist, Genozid zu sagen, sondern es gibt eine sehr klare Definition. Es gibt auch eine sehr klare Definition von Hungersnot beispielsweise. Es ist ja noch nicht mal so, dass UN-Organisationen sagen, in ganz Gaza gibt es eine Hungersnot, sondern die definieren das sehr, sehr genau. Und das ist auch nicht Hörensagen von der Hamas und so weiter, sondern die reden mit Hilfsorganisationen, die stehen in Kontakt mit Familien dort vor Ort zum Teil. Die haben eine sehr klare Idee davon, was das eigentlich ist. Und erst 2-mal, in Somalia und im Sudan, wurde das offiziell so gesagt von den UN. Da gibt es eine systematisch herbeigeführte Hungersnot. Und das ist jetzt in Gaza wieder der Fall. Und ich frage mich dann immer, auch gerade weil wir deutsche Geschichte bemühen und zitieren, und dann kommt auch häufig so dieser Gedanke von nie wieder, von dem Sie vielleicht auch sagen würden, das wird fast floskelhaft eingesetzt. Michael Wolfson saß hier, der jüdische Historiker, und sagt, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Staatsräson, nie wieder, das ist floskelhaft, das ist rückwärtsgewandt, aber was ist sozusagen nach vorne gerichtet? Aber wenn man das ernst nimmt und sagt, nie wieder, das ist sozusagen der Auftrag, der aus unserer Geschichte kommt, dann muss man doch sagen, nie wieder gilt dann aber auch für alle. Ist das nicht unsere moralische Verpflichtung?
Das ist absolut unsere moralische Verpflichtung. Es kann aber aus dem, was Israel gerade in Gaza macht, das auch eine Vorgeschichte hat, wie wir wissen, daraus kann nicht folgen, dass man so eine Art von selber Schuld ableitet, wenn man die deutsche Debatte sich anschaut. Ja, also jetzt zu sagen, durch das israelische Vorgehen wird irgendwie Antisemitismus in Deutschland gerechtfertigt oder salonfähig
gemacht. Das hat niemand gesagt.
Da wäre ich sehr vorsichtig, dass dieser Zungenschlag nicht reinkommen darf. Und ich lebe in Berlin, bin schon mehrmals in diese Demonstration zur Lage in Gaza reingeraten, zufällig vorbeigekommen. Und was da teilweise skandiert wird, was da von sich gegeben wird, die Haltung, die letztlich bei manchen der Teilnehmer an diesen Demonstrationen auf nichts anderes als Auslöschung Israels hinausgeht, das ist auch wirklich furchtbar. Und das meine ich vorhin mit dem Hinweis, sich das eine genau anzuschauen und das andere zu thematisieren. Und deswegen fand ich, dass das Friedrich Merz in München gemacht hat, gut. Und deswegen kann ich auch das vorsichtige, aber deutliche Vorgehen der Bundesregierung, Umgehen der Bundesregierung mit der israelischen Regierung nachvollziehen.
Herr Reban, wie erleben Sie das in Hagen?
Ja, ich glaube, zum einen das, was Sie gesagt haben, durchaus absolut richtig ist. Der Antisemitismus ist nicht erst jetzt auf unseren Straßen zurückgekommen, weil wir hatten in Hagen einen Anschlag oder eine Anschlagsdrohung auf die Synagoge. Und das ist schon einige Jahre her. Das war weit vor den Angriffen, die wir jetzt erleben, sowohl von den Angriffen auf Israel als auch die Reaktion von Israel auf Gaza. Und das jüdische Leben bei uns in Hagen, ich kann nur für Hagen sprechen, die jüdische Gemeinde lebt schon länger in Angst und Sorge, insbesondere seit diesem Anschlagsdrohungen, der ja auch ganz aktiv war. Also der Attentäter wurde dann festgenommen von der Polizei. Und das, was Sie sagen, Palästina-Demonstration, dass dieser gewisse Konflikt auf unseren Straßen mit ausgetragen wird, das macht mir durchaus Sorge, das weil das schürt natürlich, dass der Antisemitismus durchaus stärker
das
wird. Diese These teile ich.
Ja.
Und die Menschen, und ich bin häufig bei uns in Hagen in der Synagoge, die Menschen erzählen mir von Angst im alltäglichen Leben. Und bei allen Punkten, die richtigerweise angesprochen werden, und auch bei der Schwierigkeit der Situation, dass Menschen, die bei uns leben, diesen Konflikt hier erleben und aus Angst vor einem Konflikt, der woanders stattfindet, große Sorge haben und nicht mehr sicher in unserer Stadt leben, das beunruhigt mich durchaus sehr, ja.
Frau Quadbeck, auch die letzter Punkt noch dazu, auch die Situation im Westjordanland beispielsweise. Haben Sie das Gefühl, dass wir eine offene, klare Debatte darüber führen, über das, was im Westjordanland seit Jahren und seit Jahrzehnten mittlerweile passiert?
Also wir berichten immer mal wieder darüber.
Wir berichten darüber. Ja. Haben wir eine breite Debatte darüber, über das, was da auch aktuell passiert?
Nee, da ist sicherlich das zu lange auch einfach hingenommen worden, weil da werden ja auch Völkerrechtsverletzungen letztendlich begangen, indem Israel Land einnimmt, das Israel nicht gehört und indem da radikale Siedler sind, die auch Gewalt ausüben gegen die Palästinenser, die dort leben, und die Sicherheitskräfte Israels gucken weg. Also das ist das, was mein Kollege, der da häufiger vor Ort ist, berichtet. Also dass da, und das ist natürlich seit dem 7. Oktober vor 2 Jahren noch sehr viel schlimmer geworden. Also die gehen seitdem einfach noch radikaler vor. Und wenn wir sagen, Israel sind unsere Freunde, dann muss man unter Freunden auch die Kraft haben, an einem bestimmten Punkt zu sagen, so geht das nicht. Du bist hier auf dem verkehrten Weg. Und der Zeitpunkt ist auf jeden Fall gekommen für Deutschland. Das heißt nicht, dass wir nicht noch eine differenzierte Debatte führen.
Ja.
Und da, ich habe auch den Eindruck, dass die Mehrheitsgesellschaft das in Deutschland noch tut. Und dass zwar der Unmut, die Kritik und auch die Ablehnung von dem, was Israel tut, ist natürlich gestiegen. Das würde ich aber noch mal trennen eben von dem radikalen Antisemitismus, den es immer gegeben hat und für den das natürlich neues Wasser auf den Mühlen ist. Aber ich habe den Eindruck, dass die Mehrheitsgesellschaft das immer noch sehr mit einer gewissen Erschrockenheit diese Debatte jetzt führt über das, was Israel tut. Aber dass wir trotz unserer Geschichte und auch unseres Wissens, dass wir an der Seite Israels stehen, grundsätzlich wissen, dass wir nicht mehr weiter weggucken können.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, auch wenn Sie, also Sie beide auch, Sie sind ja viel im Kontakt auch mit Ihrer Leserschaft. Sie haben ja eine Idee davon, was die denken, was für Rückmeldungen da kommen. Wie hat sich da die Stimmung verändert im Laufe der Jahre?
Ja, also wir kriegen von unseren Lesern sehr klar die Rückmeldung, ihr müsst auch hingucken, was die Israelis tun. Wir hatten das Problem, dass unser Reporter reingekommen ist nach Israel. Er konnte über das Elend der Israelis berichten. Er konnte auch ins Westjordanland fahren. Aber das machen die Israelis ja auch, dass sie nur Embedded-Journalisten reinlassen. Und das wollte er nicht. Also nur das sehen, was die israelische Armee ihm zeigt. Das heißt, wir hatten keine Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Konnten nur telefonieren mit Ärzte ohne Grenzen oder so, mit Leuten, die vor Ort sind, haben das aber dann in unserer Berichterstattung transparent gemacht und unseren Lesern auch erklärt und haben damit auch den Unmut in unserer Leserschaft ja etwas beruhigen können.
Mhm. Ja, die Leute sind aufgewühlt. Man kriegt auch wirklich für Mitgefühl auf beiden Seiten mit und viele Zuschriften, die sich natürlich wahnsinnig besorgt und ergriffen über die Lage in Gaza äußern, aber schon auch viele Leute, die den Antisemitismus in Deutschland thematisieren, und es ist beides da. Und wir versuchen, so gut wir können, ausgewogen zu berichten, über beide Seiten zu berichten. Tatsächlich ist einfach das Problem, dass Informationen aus dem Gazastreifen zu bekommen wahnsinnig schwer ist. Wir haben zum Glück Kollegen mit sehr guten Kontakten, auch einen Kollegen, der früh mal embedded dabei gewesen ist, aber es ist einfach schwer, aus erster Hand Informationen aus Gaza zu bekommen. Auch Ägypten lässt ja keine Journalisten einreisen. Es ist einfach ein für freie Berichterstattung unzugängliches Gebiet.
Aber das ist auch zum Beispiel eine Klage, die häufig auch von der israelischen Regierung auch kommt und sagt, ihr wisst das ja gar nicht, da gibt's ja gar keine gesicherten Informationen. Das ist alles Hamas-Propaganda. Und dann denke ich immer, ja, dann lasst die Leute halt rein. Dann lasst sie doch einfach rein. Es gibt ein ganz einfaches Mittel, um das abzustellen.
Absolut.
Hamas-Propaganda nicht mehr auf den Leim zu gehen. Freie Presse, man nennt es freie Presse.
Deswegen haben
lasst die Leute einfach rein und lasst sie berichten.
Deswegen haben sich Medien weltweit, auch wir, schon mehrfach auch öffentlich positioniert mit der Forderung an Israel und Ägypten, die Grenzen zu öffnen und zumindest Journalisten reinzulassen, mag nicht leicht sein, auch was die Sicherheitslage angeht. Aber wir haben auch Reporter in anderen Kriegsgebieten, auch Leute, die erfahren sind im Umgang, reisen in solchen Regionen. Aber ja, das ist einfach ein Problem. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, dass sich die israelische Regierung, so man ihrer Argumentation folgen kann, ja selbst schafft. Sie könnte es ja, wie Sie richtig sagen, abstellen, indem man Journalisten einreisen lässt.
Auch diese Wortwahl, Gaza brennt.
Ja, martialisch.
Martialisch, absolut martialisch. Mhm. Denke mal, was soll denn da noch brennen? Ist eh schon alles kaputt. 2 von 3 Gebäuden stehen da nicht mehr. Und jetzt sprengst du die letzten in die Luft. Und man sieht dann diese Leute, die ihre Habseligkeiten, ihre Matratzen aus diesen Hochhäusern werfen und irgendwie abhauen, weil sie vorgewahrt worden sind. Und weinende Kinder, die dann sagen, wo sollen wir denn jetzt hin? In welches Zuhause sollen wir jetzt eigentlich? Und all das können wir wissen und sehen wir vor unseren Augen. Das heißt, Sie sagen, Sie werden das sozusagen weiter vorantreiben, um eine geeinte europäische Position zu finden? Ist das für Sie, was ist das für Sie, Herr Knüsdorf? Kriegsverbrechen? Ist das Genozid? Was ist das für Sie?
Na, auf jeden Fall völkerrechtswidrig.
Völkerrechtswidrig.
Ich tue mich mit dem Begriff Genozid schwer. Mhm. Aus mehreren Gründen, auch aus dem Grund unserer Geschichte. Und ich es ganz schwer finde, als Deutscher darüber zu urteilen. Auch wenn ich weiß, dass es diese Bewertung gibt, mit dem Hinweis auch von Herrn Machowetz, der ganz klar auch gesagt hat, dass es dann natürlich Zweifel auch an dieser Bewertung gibt, was die Unabhängigkeit und was die Kriterien angeht. Aber für mich ist ganz klar, dass wir das, was wir auch in den vergangenen Wochen schon getan haben in der Bundesregierung, dass wir dort auch den Druck erhöhen müssen mit den Hinweisen, die ja Frau Quadbeck auch gegeben hat, dass es da auch natürlich bei uns Positionen unterschiedlicher Art gibt. Nur ich finde da ganz ehrlich, der Bundeskanzler und auch der Bundesaußenminister, aber auch unsere Vertreter haben da einen Kurs vorgegeben und den wollen wir jetzt auch fortsetzen.
Nochmal, ne? Es geht nicht um die Frage, ob man die Existenz Israels in Frage stellt. Es geht auch nicht um Antisemitismus. Es geht hier um israelisches Regierungshandeln. Das ist das Thema, worüber wir hier reden. Deutschland, Klüssendorf, es ist nicht das prognostizierte Desaster geworden, sagte Bärbel Baas. Ist das der Anspruch?
Naja, das ist nicht.
Was ist aus der SPD geworden?
Also was ist der Anspruch? Der Anspruch ist, dass wir in NRW stärkste Kraft sind.
Es ist schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet.
Ja, weil. Und das muss man
plus
ja auch
9,4 bei der AfD, minus 2 bei Ihnen.
Das muss man ja auch.
Historisch schlechtes Ergebnis.
Ja.
Ist das kein Desaster?
Aber das, ich habe keinen SPD-Politiker gehört, der das nicht auch gesagt hat. Also
wir haben ein sehr auffälliges
unisono, darauf hingewiesen, dass es das schlechteste Ergebnis ist. Das ist auch unstrittig. Aber wenn man sich noch mal vor Augen führt, was vorher, und da glaube ich, tragen wir auch alle gemeinsam eine Verantwortung, was vorher berichtet worden ist, im Vorgang zu dieser Wahl, blaue Welle, erleben wir das blaue Wunder, gewinnt die AfD die Rathäuser,
naja, haben Sie erlebt,
bekommt sie absolute Mehrheiten in den Ratsversammlungen. Wie schlimm wird es? Und jetzt auch im Nachgang zur Kommunalwahl, wenn ich dann Berichterstattung sehe, wann ist es soweit, dass die AfD nun die Rathäuser gewinnt? Welches Bundesland ist das nächste? Ich finde, wir haben da auch eine große Verantwortung, wie wir darüber berichten, ehrlicherweise, weil natürlich haben wir,
echt schwierig.
Lassen Sie mich kurz den Gedanken zu Ende führen. Die AfD gewinnt,
ich sag gar nicht,
Frau Quadbeck
hat sich Stellung gebracht.
Verdreifacht sich.
Wir sind schuld.
Und die SPD verliert 2%. Ich will überhaupt keine Schuldfrage klären, sondern einfach meine Wahrnehmung. Man hat ja den Eindruck, wir gehen komplett unter und bekommen irgendwie die, weiß nicht, also Desaster, Debakel, da gab es ja nur noch das
ja
nächste
nicht.
Maximum. Und einfach mal zu sagen, ja, es ist das schlechteste Ergebnis, aber wir haben trotzdem eine ganze Reihe von Oberbürgermeisterwahlen. Entweder liegen wir in Führung oder wir haben sie schon gewonnen, wir haben Mehrheiten in Ratsversammlungen gewonnen. Und dass man sich dagegen auch mal ein bisschen wehrt und ein bisschen Körperhaltung annimmt, finde ich erstmal in Ordnung. Also das soll ja kein Beschönigen sein. Ich will einfach nicht, dass man das dann so verkürzt, wenn man nicht sich eingesteht, in Schutt und Asche geht und sagt, das ist, ja, wir sind wirklich am Ende und wir sind klinisch tot. Und was ich alles gelesen habe, dann ist ja nicht sofort der Umkehrschluss, dass wir die Dinge schönreden. Wir wissen genau, wo unsere Aufgaben liegen.
Ganz, ich habe noch einen schönen Satz für Sie. Wir reden uns selbst manchmal so klein. Die AfD reitet da diese schlechte Launewelle ab. Die AfD lebt von dieser Polarisierung und davon, dass die Leute unzufrieden sind.
Lars Klingbeil.
Okay, ich wollte ihn gerade fragen, genau.
Also, ich hätte es gewusst. Also, ich achte schon drauf, was meine Parteien sagen.
Also ich meine, Lars Klingbeil will eine positivere Grundhaltung, so hat er das gesagt. Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, wir reden manchmal so eine Sprache, die die Leute irgendwie nicht mehr verstehen und so.
Ja. Aber das meinen Sie damit? Das bedeutet doch nicht, dass ich sage, ja stimmt, wir sind wirklich am Ende und wir sind
aber klinisch. Glauben Sie wirklich, also warum, dass wir noch in der Situation warum sind, dass wir mit den Leuten so ein bisschen therapeutisch über den Kopf streichen und sagen, pass auf, ich höre dir jetzt mal zu.
Nein, darum geht's
erzähl doch mal, wie geht's dir eigentlich?
Das sind ja zwei getrennte Dinge. Die erste Sache ist, wie bewerte ich so ein Wahlergebnis? Und wie findet auch, und da muss ich ehrlich sagen, wie findet dann auch Berichterstattung, aber auch an uns selbst, wie findet auch unsere eigene Haltung dazu statt?
Besser.
So, doch, ich finde schon.
Sie sind schuld, haben Sie gemerkt, ne?
Zweiter Satz, ich will überhaupt keine Schuldfrage klären. Zweiter Satz, aber das hat ja nichts damit zu tun, welche Konsequenzen oder welchen Politikansatz wir daraus ziehen. Nur ich sehe es einfach nicht ein, dass ich nach so einem Wahlergebnis immer sage, ja, stimmt, wir sind die Schlimmsten
von
allen. Darum, ich finde, da braucht man auch ein bisschen Körperhaltung.
Das nochmal klar zu sagen.
Aber es ist ja keine Körperhaltung, wenn man sagt, es ist nicht so schlecht gekommen, wie wir erwartet hatten, dass es schlecht kommt. Also das ist ja, viel wichtiger wäre doch zu sagen, okay, historisch schlecht ist das Wahlergebnis. In NRW kann in den Kommunen trotzdem noch regiert werden, aber welche Konsequenz ziehen wir denn? Welche Konsequenz ziehen wir doch daraus? Nein, aber die SPD hat das Problem, dass sie immer nach Wahlen sagt, ja, okay, wir können ja noch mitregieren. Sie waren in den letzten 30 Jahren, waren sie in sehr vielen Bundesregierungen drin. In den Ländern haben sie das auch immer so gemacht, dass sie dann gesagt haben, okay, wir haben hier nur noch wenig dazu zu geben und regieren weiter mit. Was dazu geführt hat, dass sie immer kleiner geworden sind, weil die Wähler nicht gesehen haben, dass sie gesagt haben, wie Schröder einst, ich habe verstanden und dann eine Politik tatsächlich auch verändert. Und diese Gefahr sehe ich jetzt wieder. Wenn man auf das NRW-Ergebnis guckt, dann muss man konstatieren, es gibt da die Union mit einem relativ großen Block und es gibt die AfD. Zusammen hätten die beiden eine absolute Mehrheit. Das wäre auch auf Bundesebene so. In den ostdeutschen Bundesländern ist das ohnehin der Fall. Das heißt, die Mehrheit der Gesellschaft setzt das Signal, wir wollen was anderes als Rot-Grün. Das mag ein bitterer Befund für sie sein, aber das ist nun mal das Signal. Und das bedeutet doch für die SPD in einer Bundesregierung, dass sie überlegen muss, wie sie mit ihrem sozialdemokratischen Ansatz aber trotzdem diesen Turnaround endlich zu den Reformen bekommt.
Ja, und da ist kein Widerspruch. Also da sind wir uns nicht uneinig. Und das ist ja auch das, was ich finde, was in der aktuellen Bundesregierung ja auch schon an Konsequenz gezogen worden ist, schon nach der Bundestagswahl, weil die Themen, die bei den NRW-Wählerinnen und Wählern eine große Rolle gespielt haben, das war Wirtschaft, Arbeitsplätze, das war Migration, das war innere Sicherheit und Ordnung. Und genau da haben wir Schwerpunkte gesetzt. Es ist ja überhaupt nicht so, dass wir uns auf Bundesebene nicht um diese Themen, die die Leute beschäftigen, und ich war ja viel selber im NRW-Wahlkampf unterwegs, dass wir uns darum nicht kümmern würden, sondern das ist genau das, wo wir ja jetzt auch loslegen.
Die Leute nehmen Ihnen das ja offenbar nicht mehr ab.
Genau, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie reagiere ich auf so eine Wahl? Und ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ja.
Also die Reaktion ist immer die gleiche. Die Reaktion ist immer Warnen vor der AfD. Und jetzt neu im Programm, Eva Quadbeck ist schuld.
Nur ich wurde auch interviewt dazu. Und dann habe ich auch gesagt, na klar, wir müssen unsere Politik gut machen. Wir müssen uns zusammenreißen in Berlin. Wir müssen als Koalition gut miteinander regieren. Und dann kommt, ja, aber das haben Sie ja schon so häufig gesagt. Also selbst wenn man die Konsequenz zieht, wird das dann ja nicht akzeptiert.
Welche Konsequenz ist denn das? Wenn man sagt, wir brauchen eine positivere Grundhaltung.
Ja, das
klingt ja so, als wären Sie der Motivationstrainer der SPD.
Nein.
Bitte Sie. Und verstehen Sie, wir alle wollen, dass es der SPD gut geht. Niemand will hier, dass die SPD leidet, dass die SPD verschwindet. In Wahrheit ist es Liebe, die uns umtreibt hier. Sie mal
die haben Sie bisher gut verstanden.
In die Mangel zu nehmen.
Also die Liebe zur SPD.
Ich hab noch weitere schlechte Nachrichten für Sie. Ja. Ich habe neulich ein Interview mit Manfred Güllner von Forsa gelesen. Der sagt, Sie sind keine Volkspartei mehr, sondern eine reine Funktionärspartei. Ja. Sie haben jetzt bei den Kommunalwahlen bei den über 60-Jährigen noch deutlich über 20% geholt. Aber bei allen darunter nur noch 19%. Also Ü60 ist noch einigermaßen okay, unter 60 ist ganz, ganz schlecht. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl waren 16,4%. Das täuscht darüber hinweg, dass Sie in der Fläche auch keine Volkspartei mehr sind. In Sachsen, in Thüringen, Martin Machowitz hat viel Ostdeutschland-Berichterstattung gemacht, sind es gerade noch mal 8%. Im aktuellen Bundestag sitzen 2 SPD-Abgeordnete aus Thüringen und 3 aus Sachsen.
Ja.
Das war's. Seit Gerd Schröder haben sie 60% ihrer Wähler verloren, sind weg. Da kann man doch nicht sagen, wir brauchen mal ein bisschen bessere Laune.
Das ist ja auch sehr verkürzt jetzt
dargestellt. Und die AfD ist schuld, weil sie schlechte Laune hat und Eva Quadbeck berichtet
schlecht. Ich finde, also man kann das jetzt natürlich so zuspitzen. Das ist überhaupt nicht das, was ich ausdrücken wollte.
Ich will sie ja nur wachrütteln, weil ich das Gefühl habe, irgendwie...
Und da will ich einfach nur mitgeben, wir müssen nicht wachgerüttelt werden, weil wir das schon wissen. Also das ist ja so? Überhaupt nicht so, dass es ein Erkenntnisproblem in der SPD um die eigene Lage gibt. So dass wir daraus natürlich auch für die Bundesebene die richtigen Schlüsse ziehen.
Ich finde das Muster so interessant, weil das stimmt. Ich als Sachse beobachte ich das schon seit mehr als 10 Jahren, diese Entwicklung. Und es gab ja eine ganz lange Phase, in der es eigentlich nur die Strategie gab, das so als Regionalproblem abzutun und zu sagen, da sind halt ein paar Leute, die haben es nicht so richtig verstanden, aber uns in Westdeutschland wird es nicht treffen. Und jetzt hat es halt das westdeutsche Flächenland schlechthin auch erreicht. Und die Reaktionen sind genau dieselben, die ich schon vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, auch vor längerer Zeit schon bei AfD-Erfolgen zunächst im Osten wahrgenommen habe. Nämlich, dass man versucht, sich die Lage so ein bisschen schön zu reden, zu sagen, ganz so schlimm ist es jetzt doch noch nicht ausgegangen, aber nicht so ein Turnaround schafft und sich richtig ernsthaft der Frage stellt, was treibt die Leute eigentlich dazu, sich abzuwenden von den Volksparteien der Mitte, das Gefühl zu haben, dass die Probleme nicht mehr adressiert, zunächst nicht mehr adressiert, dann auch nicht mehr gelöst wurden. Das ist einfach eine Entwicklung, die mir Sorgen macht, weil dieses Nicht-Verstehen und dieses das von sich wegschieben und das Ignorieren, das ist eine Sache, die ist einfach mega gefährlich. Und ich habe mich über 2 SPD-Politiker gefreut, weil ich das Gefühl hatte, die haben zumindest so ein bisschen was verstanden. Das eine ist der Duisburger Oberbürgermeister, das andere war, glaube ich, ausgerechnet Herr Lauterbach, der gesagt hat, wenn wir...
Sören Link ist der Duisburger Oberbürgermeister, genau. Zugelegt hat in Duisburg.
46%, so. Das ist tatsächlich wirklich gut.
Reden wir gleich darüber. Es gibt einen sehr erfolgreichen SPD-Oberbürgermeister hier in Hamburg.
Die fast beide sagten... Wenn die SPD nicht bald versteht, dass sie an ihrer Klientel vorbeiarbeitet, dass die Leute, für die sie früher mal da waren, sich von der SPD abgewendet haben, das ausgerechnet, die Arbeiter, die wirklich super normallos, die Leute, für dieses Ruhrgebiet eigentlich steht, für die NRW eigentlich steht, wenn die einfach sagen, das ist nicht mehr unsere Partei, dann muss man sich doch irgendwann mal fragen, ob man sich vielleicht in den letzten 10 Jahren einfach größeren Teils falschen Themen gewidmet hat. Und das wundert mich.
Aber da sind wir einer Meinung. Also das ist, ich will das, da erkenne ich keinen Widerspruch, weil ich das genauso sehe. Und ich glaube auch, dass wir kategorisch uns den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Partei zuwenden müssen.
Lass uns da gleich mal tiefer,
das ist genau der Punkt.
Lass uns da gleich mal tiefer reingehen, Herr Rehbein. Was hat denn dazu geführt, dass Sie jetzt als CDU-Kandidat in die Stichwahl mit dem AfD-Kandidaten müssen? Der ist interessante Biografie. Und vielleicht sehen wir den demnächst mal hier im Studio. Das ist ein ehemaliger SPD-Mann. Der war 20 Jahre in der SPD.
Ja.
Der arbeitet im Jobcenter und ist Chorleiter.
Ja.
So. Also ich sag mal, sozialdemokratischer geht es eigentlich nicht als Biografie. Und der geht direkt rüber zur AfD. Er hätte ja zur CDU gehen können. Nein, er geht zur AfD.
Ja, das ist häufig ein Narrativ, was ich höre, als wäre die CDU die Zwischenstation, bevor man bei der AfD landet.
Und
das
ist faktisch falsch. Sie verstehen schon genau,
was ich meine. Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich höre das häufig, sowohl von Medienvertretern als auch von Vertretern der SPD. Und da möchte ich nur dafür werben, im Detail sich mal die Wahlkreise anzugucken. Und ich verstehe, dass das im Bund manchmal schwierig ist, große Wahlkreise. Aber bei uns in der Kommune, wenn ich über das Wahlergebnis gucke, und wir als CDU Hagen haben genauso wie die CDU im Land Nordrhein-Westfalen die Wahl gewonnen, haben aber leicht verloren. Und das Ergebnis der AfD ist mir eine große Warnung. Nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern auch für die Stadt Hagen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber reingucke und mir die Wahlkreise angucke, sehe ich, dass die in ehemaligen SPD-Hochburgen, wie Haspe beispielsweise, ein Stadtteil bei uns, da war es eigentlich immer klar, die SPD gewinnt diese Wahlkreise, wir können da machen, was wir wollen. Alle verloren. Die SPD holt diese Wahlkreise nicht mehr.
Bitte.
Bei uns ist es aber genauso, und das will ich gar nicht mit dem Finger auf die SPD zeigen, sondern auch auf uns, Hochburgen der CDU im Hagener Norden haben wir zwar alle verteidigen können, aber der Abstand wird kleiner. Die AfD wächst dort. Das heißt,
warum wählen die Leute plötzlich AfD, Herr Rehbein?
Weil sie unzufrieden sind.
In Hagen.
Weil sie unzufrieden sind, ich glaube nicht. Und dafür werbe ich auch nicht. Alle Hagener, die die AfD gewählt haben, sind irgendwie mit rechten Gedanken gut unterwegs, sondern die Hagenerinnen und Hagener sind unzufrieden. Und das ist der Punkt. Die Probleme, die Sie ansprechen, Herr Klüssner,
sind genau die richtigen. Das sind die Themen, die die Menschen bei uns in Hagen betreffen. Sicherheit. Menschen gehen durch die Innenstadt und fühlen sich nicht mehr sicher.
Warum nicht? Warum nicht?
Weil sie sagen, zum einen fühle ich mich hier nicht mehr wohl, weil die Stadt auch gewisse Entwicklungen hat in der Innenstadt.
Was heißt das? Ja. Können Sie bitte gerade ausreden?
Genau, darum geht's. Aber wir müssen gucken. Menschen sagen, ich finde die Stadt nicht mehr schön, hier sind keine Geschäfte mehr, hier ist Leerstand. Das ist das eine. Die sagen mir aber auch, ja, wenn ich in die Stadt gehe, sehe ich nur noch Leute mit Migrationshintergrund. Das macht mich unglücklich, da fühle ich mich unwohl. Und wir haben in Hagen eine ganz besondere Herausforderung, das ist die Zuwanderung aus Südosteuropa. Sie hatten es eingangs gesagt. Das eint auch die Städte, die wir jetzt beobachten können. Wenn wir sehen, wo ist die AfD stark? In Gelsenkirchen, in Duisburg, in Hagen. Wir haben alle die gleichen Probleme. Hohe Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, hohe Migration, sehr hohe Zuwanderung aus Südosteuropa. Und die Menschen sind deshalb unzufrieden, weil auch wir als Stadt zum Beispiel in den vergangenen Jahren zu wenig investiert haben in Infrastruktur, in Gebäude. Sie sehen den Verfall unserer Innenstadt und sehen auf der anderen Seite, dass Menschen hier hinkommen, Sozialleistungen bekommen und sie sagen, ich kriege nur eine kleine Rente, obwohl ich 40 Jahre gearbeitet habe. Und das sind alles Punkte, die Menschen unzufrieden machen. Und da müssen wir uns die eigene Nase fassen als Politik und müssen gucken, wo können wir den Hebel ansetzen, dass die Menschen wieder an uns glauben.
Was verspricht die AfD den Leuten?
In Hagen nichts. Also, wenn Sie sich den Wahlkampf angucken in Hagen, die haben keine großen Veranstaltungen, die haben keine großen Themen platziert, die listen nur die negativen Beispiele auf. Sie benennen das heißt, Probleme, haben aber keine Lösung.
Die haben in den letzten 14 Tagen im Grunde so richtig ein bisschen angefangen mit Wahlkampf.
Genau, also die
Plakate geklebt.
Ja, genau.
Aber noch nicht mal Hagen-spezifisch, sondern eher so Bundestagsthemen und so. Also bundesweite Themen, meine ich jetzt.
Ja, die Plakate an den Laternen sind Landes- und Bundesthemen.
Ja.
Dann gibt's großflächige Plakate, da steht drauf, was irgendwie aus Ihrer Sicht schlecht gelaufen ist. Und ja, es gibt ein paar Probleme.
Und das reicht für 21%, darauf will ich hinaus.
Das reicht für 21% im Moment, weil die Menschen unzufrieden sind. Und ich will nur dafür werben, weil das ist der Punkt, den ich teile mit Ihnen. Ich erlebe häufig, dass Probleme sehr in Vordergrund stehen. Wir werden hier heute auch über einige Probleme reden. Das ist auch richtig. Die müssen wir auch klar benennen. Aber Hagen ist anders, als manche Zeitungen heute schreiben, nicht die Stadt, wo gar nichts funktioniert. Unsere Stadt ist schön.
Sie beziehen sich auf die Geschichte von Spiegel Online.
Genau, aus Spiegel Online.
Große Reportage aus Hagen, die Stadt, wo nichts mehr funktioniert.
Ja. Und wenn ich sowas sehe, da teile ich den Eindruck durchaus. Also das ist Werbung par excellence für die AfD.
Nein, stopp. Nee, Entschuldigung. Was heißt denn das? Also ja. Sie können doch nicht sagen, der Kollege vom Spiegel ist jetzt dafür verantwortlich, dass die AfD aufsteigt.
Nein, natürlich
nicht. Das machen Sie schon ganz alleine.
Natürlich, deswegen sage ich auch, wir müssen
selber... Der beschreibt das, was da ist.
Ja, aber jetzt ist ja die Frage, mit welchem Blickwinkel ich das beschreibe. Wenn ich die Überschrift wähle,
das sind Journalisten,
wo gar nichts funktioniert.
Versucht, das zu beschreiben, was ist. Möglichst objektiv und neutral.
Ja, aber ich bitte Sie, ich lade Sie ein, kommen Sie nach Hagen. Ich zeige Ihnen ganz viele Dinge, die funktionieren. Ich lade auch die Kollegen vom Spiegel ein, dass gar nichts funktioniert, dass gar nichts in Ordnung ist.
Nochmal, ne?
Das stimmt
der hat
nicht.
Den Artikel nach der Wahl veröffentlicht. Das heißt, der ist für das Landtag, für das Kommunalwahlergebnis nicht verantwortlich.
Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Ich habe ja auch gesagt, wir müssen uns an die eigene Nase fassen und die Menschen sind unzufrieden. Und wir haben auch bei uns vor Ort in Hagen in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die sicherlich nicht klug waren. Wenn wir das Thema Südosteuropäer uns mal angucken.
Sprache, ne? Was heißt denn in dem Zusammenhang immer Südosteuropa? Ich verstehe das nicht.
Ja,
was ist damit gemeint?
Wir haben die Herausforderung, dass viele Menschen aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Sinti und Roma den Weg im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Hagen finden. Genauso nach Gelsenkirchen, genauso nach Duisburg. Mhm. Diese Menschen sind natürlich im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit, was ein sehr hohes Gut ist, was ich auch niemals in Frage stellen möchte, nach Deutschland gekommen. Die weisen einen Job nach. Wenige 100 Euro Verdienst im Monat reichen aus, um als Arbeitnehmer zu gelten, haben dann den vollen Zugang zu Sozialsystemen und stocken dann Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld auf, um an die Leistungen zu kommen.
Können Sie das einmal konkret beschreiben, wie das läuft? Weil ich bin ehrlich gesagt hellhörig geworden, als Bärbel Baas, SPD-Arbeitsministerin, mit Duisburg-Hintergrund, sagte im Stern-Interview, das war der erste große Aufschlag, und ich dachte, okay, jetzt haben Sie es begriffen, da gibt es mafiöse Strukturen.
Ja.
Da wird der Sozialstaat systematisch geplündert. Und damit sage ich nicht, dass der Sozialstaat keine gute Errungenschaft und keine gute Sache wäre. Und wir sind verpflichtet und sollten uns das immer ganz hoch auf die Fahne schreiben, Menschen zu helfen, die uns brauchen. Weil uns ansonsten das droht, was in Amerika gerade passiert. Die soziale Frage müssen wir beantworten.
Ja.
Aber wenn sozusagen struktureller Missbrauch, mafiöse Strukturen, wenn solche Begriffe plötzlich durch die Landschaft geistern, dann zucke ich ehrlich gesagt zusammen.
Fairerweise.
Was meint sie damit? Schrottimmobilien, sagte sie.
Fairerweise muss man sagen, das hat nicht Bärbel Bas als erstes erkannt. Das war der Kollege Duda von der SPD aus Herne, der das schon viel eher angesprochen hat.
Wie läuft dieses Ding?
Es läuft vom System her so: Menschen kommen aus Südosteuropa hierhin. Die werden natürlich, die stehen nicht morgens auf und sagen, Hagen, Gelsenkirchen, das sind die Orte, wo ich hin will. Die werden hier hingeholt, werden dann in sogenannte Schrottimmobilien verbracht. Es gibt in Hagen Wohnraum, wo sie für 3,50 Euro den Quadratmeter wohnen können. Das ist für Hamburg, für Berliner Verhältnisse utopisch, aber das funktioniert in Hagen.
So bruchreife.
Bruchreife Buden. Keiner von uns möchte da jemals wohnen. Da gibt's Probleme mit Brandschutz, mit Strom, mit Wasser.
Also exakt das, was der Spiegel Online-Kollege heute beschreibt. Exakt genau. Das.
Die gibt's.
Schimmel in der Bude, alles kaputt, völlig ruinös.
Genau, diese Immobilien gibt es in Hagen. Und da werden dann diese Leute hingebracht. Die kriegen einen Job. Es gibt einen Fall, da haben 20 Leute aus Hagen bei einem Friseur in Berlin gearbeitet. Für 200 Euro im Monat jeweils. Damit hatten sie dann Zugang zum Sozialsystem und haben komplett die Leistung aufgestockt. Jetzt fällt das erstmal gar nicht auf.
Darf ich nur mal ganz kurz fragen, wer bringt die dahin? Sie sagen, die werden dahin gebracht.
Ich kenne die persönlich nicht, aber Bärbel Bas hat das richtigerweise gesagt. Das sind mafiöse Strukturen, das ist organisierte Kriminalität. Also das ist ja auch nicht so, dass die Menschen, die hier hinkommen, dann glücklich und zufrieden hier leben. Die Menschen, die hier sind, sind ja selber total arm dran. In diesen Häusern will keiner wohnen. Denen werden Teile des Geldes wieder weggenommen, in die anderen Strukturen reingeflossen. Und natürlich sind die nicht in Berlin beim Friseur und fahren dahin. Die sitzen in Hagen in ihrer Bude und kommen dort nicht weiter. Und dann sind sie auf den Straßen unterwegs, weil sie leben da mit 20 Leuten in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Und natürlich müssen die dann suchen, wo sie hingehen. Und dann erleben wir das, was wir am Hagener Hauptbahnhof erleben, wo ich teilweise Menschen erlebe, die mir sagen, wenn sie nach Hagen an den Hauptbahnhof kommen, fühlen sie sich wie in kleinen Bukarest.
Ja? Okay, also prinzipiell ist ja Bukarest keine...
Eine schöne Stadt.
So.
Eine schöne Stadt, aber...
Und es ist ja überhaupt nichts zu sagen gegen Menschen, die aus Südosteuropa kommen, wenn sie Teil dieser Gesellschaft werden wollen und arbeiten wollen.
Absolut.
Und irgendwann auch mal was in die Klassenkasse einzahlen.
Absolut, es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Handwerkern, die aus Rumänien kommen, die einen wunderbaren Job in unserer Stadt machen, die sich auch ganz klar davon distanzieren und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Das Problem ist, wenn Menschen
Die
regt das richtig auf.
Ich führe diese Gespräche häufig. Die regt das richtig auf, weil sie alle sozusagen in diesen Sog kommen, sagen, ihr behumst im Grunde so eine Stadt wie Hagen, Duisburg und so weiter.
Auch Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, beispielsweise die Gastarbeiter. Ich erlebe in Wahlkämpfen, da laufe ich durch Stadtteile wie Weringhausen, die eine sehr hohe Migrationsanteil haben. Und dann sagen mir türkische Mitbürger, Herr Rehbein, wenn Sie Oberbürgermeister sind, müssen Sie was gegen die Ausländer tun. Und dann gehe ich mit denen ins Gespräch und sage, ja, wie meinen Sie das denn? Und dann weisen die darauf hin, weil die haben zwei ganz große Probleme damit. Die Menschen, die als Gastarbeiter hingekommen sind, geholfen haben, dieses Land aufzubauen, unsere Region aufzubauen, das Ruhrgebiet und Hagen. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen.
Richtig.
Haben sich hier eine ganze Menge erarbeitet, hart erarbeitet. Und auch bei anderen Themen hatten sie ganz viele Jahre lang Nachteile, sei es, bis sie die Staatsangehörigkeit bekommen haben.
So. Das ist absolut richtig.
Ganz große Themen. Und die sagen, wir werden jetzt in diesen Topf geworfen mit Leuten, die hier hinkommen, nie in die Kassen eingezahlt haben und mit betrügerischen Strukturen, weil der Job in Berlin, das ist eine betrügerische Struktur, sich das Geld hier gaunern.
Können Sie einmal erklären, Herr Rehbein, wie das läuft? Also du kriegst diesen kleinen Job für 100, 200 Euro. Das ist irgendwie so ein Scheinvertrag.
Ja.
Arbeitest offiziell in Berlin, wohnst aber in Hagen und so weiter. Was fließt dann sozusagen von der Stadt Hagen? Ich habe eine Zahl gehört, ab 3 Kindern lohnt es sich sozusagen nicht mehr zu arbeiten.
Ja, das ist eine Debatte, die man generell, die häufig geführt wird, auch beim Thema Bürgergeld generell arbeiten. Aber ganz plastisch an diesem Beispiel. Die Menschen, die bekommen da ja keinen Lohn. Also die werden schon auch angestellt. Vielleicht wird der auch sogar noch überwiesen, der wird direkt wieder abkassiert. Dann bekommen die Leute Wohngeld. Ja, das zahlt die Kommune. Und die zahlen natürlich genau den Satz, den man zahlen muss für diese Wohnung. Allerdings natürlich wohnt da ja nicht nur eine Person. Und da wohnt nicht nur eine Familie, da wohnen 3, 4 Familien. Und die Familie...
Also, du steckst in eine... Ich habe gehört, aus einem Haus wohnen neulich 108 Leute.
Ja.
Wohnraum für vielleicht 10.
Ja.
Und dann hast du da 108 Leute drin.
Ja.
Für die Stadt Hagen zahlt.
Für die Stadt Hagen den Wohnraum bezahlt.
So, jetzt habe ich als Steuerzahler die simple Frage, warum kontrolliert das keiner?
Das kontrolliert die Stadt Hagen bereits, aber aus meiner Sicht, aus unserer Sicht viel zu wenig. Wenn ich Oberbürgermeister der Stadt Hagen werde, werden wir das deutlich erhöhen. Mhm. Ich bin froh, dass wir das Thema von Herbert Reul, Massimo, auf die Agenda bekommen, weil das Problem ist, Das sind ja ganz viele Behörden, die dort tätig sein müssen. Das eine ist der Brandschutz, das andere ist die Ausländerbehörde, dann das Einwohnermeldeamt. Und bisher haben die in Teilen nicht zusammengearbeitet. Und schwierig wird es, wenn es länderübergreifend ist. Wenn ich die Menschen in Berlin beschäftige, dann gibt es wegen Datenschutz und keine Übertragung der Daten. Und die Behörden in Ostern-Westfalen kriegen das nicht mit.
Genau,
das
heißt, weil jetzt kommen wir sozusagen ins Spiel. Und jetzt kann ich auch noch mal das verdeutlichen, was ich ja vorhin auch schon sagte, dass wir ja daraus auch die Konsequenzen gezogen haben. Ich meine, Bärbel Bas hat das nicht umsonst ja auch von sich aus noch mal auf die Tagesordnung gesetzt und gemeinsam mit Lars Klingbeil ja auch die Initiativen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit zum Beispiel, aber auch zur Bekämpfung von Missbrauch bei Sozialleistungen in den Mittelpunkt
zu rücken. Das Letzte, was mir von Bärbel Bas in Erinnerung ist, ist das hässliche Wort Bullshit. Das im Zusammenhang mit der Frage, ob der Sozialstaat noch finanzierbar ist. Ja, das hängt das ja mit diesen Dingen zusammen.
Nichts. Aber
das hat damit sehr viel zu tun.
Wollen Sie bestreiten, dass Bärbel Bas und Lars Klingbeil da jetzt eine ganze Initiative gestartet haben, um Missbrauch von Sozialleistungen und Schwarzarbeit in den Blickpunkt zu nehmen? Also das ist ja schon etwas, was uns auch sehr bewegt hat in den letzten Wochen, auch in der Regierung, dass wir da viel, viel besser werden. Und das, also ich finde schon, dass man das zur Kenntnis nehmen kann.
Ich habe Bärbel Bas und Lars Klingbeil in Schutzwesten über eine Baustelle in Berlin laufen sehen, um symbolisch eben diesen Kampf gegen Schwarzarbeit zu verdeichnen, wie viel da bisher bei rumgekommen ist.
Hier reden wir
ja
nicht über Schwarzarbeit, Entschuldigung.
Das
wird in Kombination ja häufig gesehen. Das ist ja schon so. Teilweise erwerben die ja schon noch Arbeitseinkommen dazu, indem sie nämlich auf Baustellen schon noch eingesetzt werden und natürlich dann auch noch zusätzliche Einkünfte erzielen. Das ist ein wichtiger Punkt und deswegen nehmen wir den auch in den Blick, weil da ist eine klare Zuständigkeit auch
auf Bundesebene. Absolut richtig. Zwei Dinge. Zum einen natürlich müssen diese Scheinbeschäftigungen aufgedeckt werden. Auch das kann im Zweifel nur der Zoll. Und das Zweite ist genau das, was hier richtigerweise angesprochen wird. Dazu wird ja verdient. Die Menschen bekommen dann Bürgergeld und dann werden die trotzdem noch schwarz irgendwo tätig. Nicht alle, ich will das nicht alles pauschalisieren, bitte nicht falsch verstehen, aber diese Phänomene gibt
und
die
gibt es nicht nur. Das hat ja offenbar so eine Dimension, dass man nicht mehr sagen kann, das ist anekdotisch und das sind Einzelfälle.
In Hagen leben also die Gruppe, die wir als Sinti und Roma bezeichnen, leben zwischen 7.000 und 8.000 Menschen in Hagen. Das ist durchaus eine Dimension bei 190.000.
Sie haben eine Bürgergeldquote von 15%. Ja. Die Bürgergeldquote unter Nichtdeutschen liegt bei fast 32%.
Und das ist ein Thema, was ganz eng damit zusammenhängt. Und da brauchen wir alle
Behörden. Ja, nochmal diese 108 Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben. Die Menschen, die in Berlin offiziell arbeiten, in Wahrheit in Hagen wohnen und keiner weiß.
Nicht alle in Berlin, die arbeiten
noch teilweise woanders. Das war ja ihr Beispiel. So, jetzt haben die 2 oder 3 Kinder. Wo leben die? Weiß die Behörde, dass es diese Kinder gibt? Leben die in Hagen? Leben die vielleicht auch in Berlin oder leben die in Rumänien oder in Bulgarien? Wie leicht ist es zu sagen, ich höre von gefälschten Geburtsurkunden, sie nicken?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Die leben zum Teil in Hagen. Natürlich leben diese Kinder zum großen Teil in Hagen. Wir erleben das, wir sehen das. Das ist ja das nächste Thema, was uns umtreibt. Wir haben die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind noch nicht ganz so lange vorbei. Wir haben ganz viele neue Kinder eingeschult. Und wir erleben zwei Dinge in diesen Klassen. Zum einen Klassen mit 30 Leute, wo in gewissen Stadtteilen, nicht überall, bitte auch das nicht falsch verstehen, wo Kinder leben, wo 15 Leute kein Deutsch können. Ich frage mich, wie das funktionieren soll.
Die Hälfte. Wie kommt das?
Aus mehreren Dingen. Zum einen, weil wir natürlich auch durch die ganze Migration, die nicht nur Südosteuropa ist, durch die Geflüchteten diese Thematik haben. Wir haben viele Menschen aus der Ukraine, die alle bemüht sind, aber natürlich lange noch nicht hier leben. Das heißt, da ist ein unterschiedliches Sprachniveau. Mhm. Und das Zweite ist, dass die Kinder gerade aus diesen Bereichen, über die wir sprechen, häufig nicht an frühkindlicher Bildung teilnehmen. Sie gehen nicht in den Kindergarten und auch in der Schule ist es so, dass wir ein Riesenthema in diesem Bereich haben, dass Kinder nicht in die Schule gehen. Die gehen da 2-3 Mal hin und dann werden sie nicht mehr.
Aber, Entschuldigung, noch mal ganz kurz. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht.
Ja.
Und wir haben in diesem Land Kinder, die kommen 2-3 Mal in die Schule und danach wochenlang nicht mehr.
Ja. Aus ganz
unterschiedlichen. Und warum, schon wieder die Frage, warum kontrolliert das keiner?
Das wird kontrolliert. Das wird kontrolliert. Das wird zum Teil dann auch gemeldet über die Sekretariate. Das wird dann auch an die Behörden gemeldet. Die gehen dann dahin, dann holen sie das Kind auch ab. Dann wird das Kind wieder in die Schule gebracht. Und am nächsten Tag kommt sie wieder nicht. Und da gibt es 2 Gründe. Die Fernuni bei uns in Hagen hat sich damit mal beschäftigt. Und das ist, gibt es eine empirische Studie darüber. Die haben genau diese Menschen befragt. Und eigentlich teilen die gleichen Werte. Die wollen, dass es ihren Kindern mal besser geht. Ja. Die wollen, dass alles für die gut ist. Aber die leben das anders. Die ältesten Kinder passen auf die jüngsten Kinder auf, die noch nicht in die Schule gehen. Das heißt, die älteste Tochter bleibt häufig zu Hause, passt auf die jüngeren Kinder auf und geht dann nicht zur Schule. Es gibt aber auch Fälle, wo Menschen einfach Angst haben, weil aus den Regionen, wo sie kommen, in den Ländern, wo sie kommen, da verschwinden Kinder. Es gibt einen Fall, den ich selber erlebt habe, wo mir eine Schulleitung das geschildert hat. Da wurde ein junges Mädchen in die Schule gebracht und zwei Leute, der Vater und der älteste Bruder, haben 6 Stunden vor der Schule gewartet. Bis das Mädchen wieder aus der Schule kam, haben sie wieder mitgenommen. Dann hat man sie gefragt und dann haben gesagt, sie haben Angst, dass das Mädchen nicht mehr nach Hause kommt. Also wir müssen auch diese Menschen natürlich erreichen, weil es ist nicht immer böse Absicht. Ja, es ist teilweise auch die Kultur, die sie mitnehmen. Aber nicht falsch verstehen, dahinter steckt eine große Struktur und die Menschen, die betroffen sind, sind arme Menschen. Das sind nicht die Gewinner. Gewinner sind andere aus dieser Struktur.
Nee, genau, die Leute im Hintergrund. Und das heißt, Sie sagen, man kann es auch nicht ausschließen, dass Sie beispielsweise mit Hagen dann, wenn Sie Bürgermeister werden sollten, weiß noch keiner, dass Sie beispielsweise Kindergeld für Kinder in Rumänien oder Bulgarien bezahlen, von denen Sie gar nicht sicher wissen, ob es die gibt?
Ja, ich kann das Stand heute nicht ausschließen. Wir müssen das härter kontrollieren, wir müssen das viel öfter kontrollieren. Und ich gehe auch so weit, und das wird natürlich schwierig, das müssen die Kollegen auf Bundesebene mal konsternieren. Ganz viele Probleme, die wir haben, erleben wir ja, wenn Menschen es im Portemonnaie spüren. Und für mich wäre ein Thema Kindergeld beispielsweise an Schulpflicht koppeln. Ich finde, ist rechtlich nicht möglich, also nicht falsch verstehen. Aber wir müssen ja Anreize schaffen.
Ich finde es gut, dass Sie so ungeschützt hier
offen, auch, reden,
offen
ja.
reden. Ich musste gerade so ein paar Mal drüber nachdenken, wenn das ein sächsischer oder Thüringer Bürgermeister vor 10 Jahren gemacht hätte, was dem so um die Ohren geflogen wäre. Ich finde auch gut, dass wir inzwischen einfach in der Lage sind, diese Themen anzusprechen, dass wir in der Lage sind, auch öffentlich über die Probleme, die mit Migration insbesondere seit 2015 einhergehen, zu reden. Aber es ist schon wahnsinnig spät. Und wenn höre, dass...
Ehrlich gesagt, Herr Macher, wir machen das schon relativ lange her.
Ich
mag Kommunalpolitiker unter anderem deswegen, weil die alle sehr klar und deutlich reden. Ich will nur darauf hinaus, nicht sozusagen, um uns mit ein besseres Licht zu stellen, sondern ich will nur sagen, jeder, der hören wollte, konnte das... Auch bei uns,
genau so
schon seit
das.
Langer Zeit
Und deswegen finde ich dann die Aussage, dass jetzt Bärbel Bas und Lars Klingbeil eine Initiative gründen und sich zwei Westen angezogen haben, noch nicht so richtig überzeugend, sondern eine sehr späte Geste und, glaube ich, nichts, was jetzt im Kommunalwahlkampf in NRW schon die Revolution zugunsten der SPD ausgelöst haben dürfte. Also die Leute glauben, ehrlich gesagt, ihnen nicht mehr, dass sie das noch hinkriegen und dass sie das noch machen. Und was wir da mit der AfD gerade sehen, ist, glaube ich, eine Zäsur, ein neuer Punkt, den wir auch in der Debatte über diese Partei haben. Die Zeit, in der die etablierten Parteien die AfD noch hätten mit einer anderen Politik wegkriegen und klein machen können, ist, glaube ich, einfach vorbei. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der wir damit leben müssen, dass die AfD so groß ist und uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und mein Glaube daran, dass diese Partei wieder verschwindet, zumindest über mittlere Sicht in den nächsten 1-2 Jahrzehnten, diesen Glauben habe ich nicht, sondern ich glaube, wir sind jetzt auch selbst verschuldet, was die Mitte angeht, in einer Lage, in der diese Partei zu diesem Parteienspektrum gehört, in der die mit zweistelligen Ergebnissen in Landesparlamenten sitzen wird, in der sie auch in absehbarer Zeit Teil von Landesregierungen sein wird. Und damit müssen wir jetzt langsam einen Umgang finden, damit müssen wir uns beschäftigen, dafür braucht es Strategien. Das dürfen wir jetzt nicht wieder verschlafen.
Sie dürfen alle sofort, ich habe noch eine Frage an Martin Machowitz, ganz kurz, Sie dürfen sofort. Okay. Wir reden gleich über Ihre schöne Initiative.
Nee, ich meine nur, weil ich finde das so ein bisschen schade, dass es dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird, wenn man eine Initiative, die inhaltlich ist und die ja auch ein Problem adressiert, macht, dass dann gesagt wird, naja, das kann man nicht so richtig ernst nehmen. Das
finde ich dann so ein bisschen...
Es geht doch trotzdem darum, dass man dann das Problem anpackt. Und wenn dann zwei Minister sich zusammentun und das Problem anpacken, dann finde ich es doch erstmal in Ordnung. Warum soll man das nicht tun?
Ganz viele Leute haben ein wahnsinniges Problem mit der Art und Weise, wie das Bürgergeld in Deutschland konstruiert ist. Hat auch was damit zu tun, was da sozusagen an Aufstockungen möglich ist für eine bestimmte Gruppe, die das offenbar in Hagen besonders in Anspruch nimmt. Hat auch was damit zu tun, wie wir mit dem Wert von Arbeit umgehen, wie wir mit dem Wert davon umgehen, morgens aufzustehen und hart den Tag durchzuarbeiten. Und ich glaube, dass viele Leute in NRW gerade diese Bürgergeldreform, die von der SPD maßgeblich vorangetrieben wurde, einen richtigen Aufreger finden und was Leute, die hart arbeiten, echt nervt. Und das ist ein Thema, wo ich nicht sehe, dass Bärbel Bas irgendwie vorangehen will und dieses Thema erkannt hat als ein Problem, das sich die SPD wirklich selbst geschaffen hat.
Also ist das, die gelbe Warnweste taugt ja auch da, so sich durchaus auch schützend ein bisschen vor das Bürgergeld zu stellen. Das ist eine richtige Initiative dieser beiden Minister, weil die Kombination aus Bürgergeld und Schwarzarbeit geht wirklich gar nicht. Ja, schadet der Volkswirtschaft und ist aus meiner Sicht nach gerade asozial, wenn Leute das machen. Aber die Botschaft von den beiden ist ja, wir versuchen, diese Schwarzarbeit einzudämmen, aber ansonsten wollen wir das Bürgergeld schützen. Ja. Das ist ja auch Teil der Botschaft.
Noch einmal zurück vielleicht, weil wenn das Thema Schrottimmobilien, da würde ich gerne noch einen Satz zu verlieren, weil es ist ja auch nicht richtig, dass die SPD das überhaupt nicht erkennt. Also wenn ich nach Gelsenkirchen gucke beispielsweise, die handelnden Personen in Gelsenkirchen machen das deutlich besser als wir in Hagen bisher. Und da können wir auch noch einiges von lernen. Weil bisher waren wir in Hagen nicht in der Lage, uns auf klare Regeln zu committen. Das Land gibt dort Unterstützung, in Gelsenkirchen 100 Millionen Euro, um Schrottimmobilien abzureißen, also zu erwerben und abzureißen. Und in Hagen haben wir uns nicht auf klare Regeln committet. Und wir werden
wir geben jetzt 100 Millionen aus, um Schrottimmobilien abzureißen, weil Leute damit systematisch den Staat verarschen, auf gut Deutsch.
Ja.
Dafür geben wir noch mal 100 Millionen obendrauf.
Ja, aber wie kommen Sie sonst an die Immobilien?
Nee, ich überlege nur, also, wie viele Schulen...
Ich verstehe Ihren Unmut, aber wie kommen wir sonst an die Immobilien?
Ich frage mich nur gerade, wie viele Schulen man damit renovieren könnte.
Aber das
könnte.
Sind doch die Versäumnisse aus den vergangenen Jahren. Und das eint uns doch alle, dass wir das erkennen.
Ja, gut, das ist ja eine Entwicklung, die über viele Jahre... Ich kann Sie da nicht rauslassen, Sie hatten da so lange das Sagen, Entschuldigung.
Das ist korrekt. Nur wir, also da, ich finde, wir sind da nicht auseinander. Wir erkennen das Problem, wir packen es an. Gemeinsam Land, Bund, Kommunen, vollkommen egal, ob es CDU-Bürgermeister oder SPD-Bürgermeisterin sind.
Herr Klüsseldorf, ich will es einmal konkret machen.
Dass man das auch einmal miteinander feststellen sollte.
Ja, ich würde gerne dagegen halten. Wenn Sie sagen, wir müssen sozusagen die Leute dazu bringen, dass sie arbeiten und nicht den Staat veräppeln, dann müsste man doch sagen, dann müsste man im Zweifel dafür sorgen, dass Nichtarbeiten sich nicht lohnt.
Ja.
Und dass Arbeiten sich deutlich mehr lohnt, als nicht zu arbeiten.
Genau.
Und wenn Fakt ist, dass ab 3 Kindern sich nicht zu arbeiten mehr lohnt, als zu arbeiten, haben wir doch ein Thema. Dann müsste man doch sagen, dann gehen wir beim Bürgergeld beispielsweise mal ein bisschen runter.
Das runter im Satz oder mit den Sanktionen, wenn Menschen, die in der Lage sind, arbeiten
beides
zu gehen?
Und ich
im Satz nur, haben wir ja Limitationen. Also das ist, finde ich, dann eher der falsche Ansatz.
Ja.
Aber wir sind uns ja einig, und das ist ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir bei denjenigen, die in der Lage sind, arbeiten zu gehen, die nicht arbeiten gehen, weil sie die falschen Anreize für sich im Moment nutzen, dass wir bei denen auch andere Sanktionen nutzen.
Aber das ist doch eine Einigung im Koalitionsvertrag. Naja, es ist eine Einigung im Koalitionsvertrag. Ja. Wir versprechen uns das alles schon ganz, ganz lange. Und ganz kurz, der aktuelle Haushaltsentwurf von Bärbel Bas, Ihre SPD-Arbeitsministerin, da sind 51,96, also fast 52 Milliarden für Bürgergeld eingestellt. Im vergangenen Jahr waren es knapp 47. Also sparen kann ich da nicht erkennen. Das wächst immer weiter auf.
Klar, das ist ja ein Rechtsanspruch, für den man im Moment Geld einplant. Und wenn wir jetzt eine gesetzliche Veränderung vollziehen, beziehungsweise die miteinander diskutieren, dann wird die zu den nächsten Haushalten natürlich umgesetzt. Aber auch da, machen wir uns ehrlich, wenn man das sich in der Entwicklung anschaut und wenn man sich vor allen Dingen auch anschaut, wie sich Langzeitarbeitslosenzahlen entwickeln, auch in Sanktionsregimen wie dem Hartz-IV-System. Ich will das gar nicht verteidigen, dass wir natürlich schon schauen müssen, wie wir Leute in Arbeit bringen. Darum muss es ja gehen.
So, und dafür
das ist dann auch, finde ich, die Rolle der SPD. Wenn wir das ernst nehmen, was wir uns gemeinsam hier auch immer wieder ins Stammbuch schreiben, dass die SPD die Partei der Arbeit sein muss, dann muss es aus meiner Sicht darum gehen, Leute in Arbeit zu bringen.
So, wieder Ihre SPD-Arbeitsministerin, die sagt, es wird jetzt spürbare Konsequenzen und Sanktionen geben für Bürgergeldbezieher, die Termine beim Jobcenter versäumen.
Ja.
Wird es die geben?
Ja.
Nur damit man mal die Entwicklung sieht, um mal zu verstehen, worum es da geht. 2024 haben Sie solche Sanktionen gegen ungefähr 28.000 Leute verhängt.
Ja.
Zum Vergleich, vor 2019 waren jedes Jahr zwischen 120.000 und 150.000. Da sieht man sozusagen mal, wie sich die Mentalität des Staates gegenüber Bürgergeldempfängern verändert hat. 27.000 versus 150.000. Also wir haben nicht mehr von den Leuten verlangt in den letzten Jahren, sondern immer weniger.
Das ist Fakt. Es hat ja einen Grund, warum wir im Koalitionsvertrag das vereinbart haben.
Gleichzeitig ist
also ich lasse mich da auch nicht...
Wir wissen das alles seit vielen Jahrzehnten und wir haben in den letzten Jahren Leuten immer mehr durchgehen lassen, statt von ihnen was zu verlangen. Das ist Fakt.
Genau, und das korrigieren wir jetzt.
Und gleichzeitig ist der Abstand eben zwischen Bürgergeld und dem, was Geringverdiener bekommen, einfach immer geringer geworden. Das ist ja auch eine Sache, vor der selbst Handwerker gewarnt haben, als diese Reform durchgezogen wurde. Die haben gesagt, wir finden keine Leute mehr in unserer Fleischerei, wenn ihr wenn ihr das Bürgergeld auf diesem Niveau ansetzt, das einfach keinen Abstand hat zu dem, was man als Geringverdiener, als Mindestlohnempfänger in einem Handwerksbetrieb verdienen kann. Das ist sehenden Auges passiert. Ja? Und das finde ich eben in dem Fall so einen interessanten Effekt, dass ausgerechnet die SPD damit ansprechen wollte, glaube ich jedenfalls, sich davon besonders vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Und deswegen kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass die SPD wahnsinnig gut beraten wäre, da ein bisschen schärfer ranzugehen und ein bisschen radikaler ranzugehen und nicht nur so kleinere Förmchen zu machen, sondern vielleicht die Chance zu nutzen, Herr Merz seinen Wunsch vom Herbst der Reform wirklich zu erfüllen und den Sozialstaat einmal richtig grundlegend zu reformieren. Weil ich glaube nicht, dass es Bullshit ist, dass wir uns bestimmte Dinge in diesem Land nicht mehr lange so leisten können. Und das fängt beim Bürgergeld an und es hört bei der Rente nicht auf.
Das ist übrigens auch interessant, ne? Wenn man sagt, offiziell, das ist Bullshit, wir können uns den Sozialstaat leisten. Und dann kommt Eva Quadbeck und sagt, naja, so hinter verschlossenen Türen sagen mir auch SPDler, so geht es nicht weiter, weil das können wir uns nicht mehr leisten. Was ist das für eine seltsame Art, Politik zu machen?
Die Erkenntnis bei den Sozialdemokraten ist tatsächlich da. Und Herr Klüsendorf will jetzt wahrscheinlich darauf verweisen, dass er heute ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, wir müssen die Sozialleistungen in Deutschland bündeln. Das hat die Ampel auch schon mal versucht und ist dann daran gescheitert. Ich weiß nicht, ob der Leidensdruck jetzt so hoch ist. Also es war ja, als die Hartz-IV-Reform vor 20 Jahren, Sie haben gerade darauf hingewiesen, da sind Sie noch in die Grundschule gegangen, als die Hartz-IV-Reform damals kam, war der Leidensdruck in der Gesellschaft. Ja,
ist
auch
wirklich so, ne?
Ja, ist wirklich so. Da war ich, glaube ich, schon weiter von der Schule.
War der Leidensdruck in der Gesellschaft ja auch unglaublich hoch. Und der ist jetzt auch wieder hoch, natürlich auch durch das Entstehen der AfD auf der einen Seite, Linkspartei auf der anderen Seite. Aber in dieser Klammer ist es umso schwerer, sich zu befreien und tatsächlich Reformen durchzuziehen, weil die Union natürlich immer die Sorge hat, dass sie von der AfD getrieben wird und die SPD von der Linkspartei, von der erstarkten Linkspartei getrieben wird. Und wenn man jetzt nochmal auf die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen schaut, es sind diese Parteien, beiden Parteien, die gewonnen haben. Alle anderen haben eben verloren. Ja. Union, SPD, Grüne und FDP, die ja im Westen auch immer noch eine Rolle gespielt hat. Und noch sehe ich die Kraft, den Leidensdruck sehe ich inzwischen, aber die Kraft sehe ich bei der Koalition. Und ich bin sehr gespannt, was die Arbeitsministerin wahrscheinlich im Oktober vorlegt.
Bevor wir gleich nochmal über die neuen Vorschläge von neuen SPD-Generalsekretär sprechen, Stichwort Erbschaftssteuer und so weiter, Herr Rieber, würde ich gerne von Ihnen nochmal wissen, was versprechen Sie jetzt den Hagenern mit Blick auf das, was da kommt? Also wie sehr können Sie für den Fall, dass Sie gewählt werden, wirklich Politik gestalten? Weil da ist ja offenbar ein tiefsitzendes Gefühl von Ungerechtigkeit entstanden. Und ich weiß gar nicht, ob wir das so einfach auf kommunaler Ebene ändern können. Was können Sie versprechen, was Sie dann am Ende auch wirklich halten können?
Also wir können definitiv nicht versprechen, dass alle Probleme gelöst werden. Wir haben in Hagen viele Herausforderungen, viele Probleme. Sie blenden die Ebene 2 ein. Die ist gesperrt momentan. Die ist nicht befahrbar. Ist ein Riesenverkehrsdesaster. Diese Brücke muss abgerissen werden kurzfristig.
Das ist die wichtigste Verkehrsader in Hagen.
Genau.
Ne? Das Ding.
Ja, und da sagen mir Leute, die am anderen Ende wohnen und jetzt zur Arbeit müssen, früher 10, 12 Minuten, letztens noch eine alleinerziehende Mutter, Krankenschwester, die meint, ich brauche jetzt über 35 bis 45 Minuten zur Arbeit. Der ganze Tagesablauf kommt damit durcheinander. Das sind Probleme, die Menschen täglich spüren. Und das sind auch die Dinge, die sie bewegen. Und da verspreche ich, dass wir diese Sorgen angehen, dass wir die Sorgen ernst nehmen, dass wir hier uns genau das alles anschauen, dort investieren, Brücken sanieren. Wir werden in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro in Hagen in die Infrastruktur investieren müssen, in Schulen, in Straßen, in Brücken, damit das noch funktioniert. Und da sind wir natürlich auch angewiesen. Und Impulse kommen ja von Land mit der Übernahme der Altschulden. Die Bundesregierung ist da jetzt auch dran. Aber wir brauchen auch eine auskömmliche Finanzierung. Deswegen ist der Druck auf die Sozialsysteme deshalb auch so hoch,
weil wir in Hagen zum Beispiel ein strukturelles Defizit im Haushalt von 60 Millionen haben. Und deshalb alle unsere
Sie haben fast eine Milliarde
Schulden. Davon sind 960 Millionen Liquiditätskredite. Selbst wenn uns die jetzt genommen werden, dann wird es dazu führen, dass die Struktur in der Finanzierung, im Wohngeld etc. ja trotzdem bleibt. Und wenn wir dort keine strukturelle Finanzierung bekommen, dann werden wir die Themen nicht angehen können in dem großen Stil.
Wie hoch ist die Etat?
In Hagen, der Haushalt ist auch ungefähr eine Milliarde.
Eine Milliarde. Ja. Wie viel davon geht in Soziales?
Ungefähr die Hälfte auch.
Und da bleibt nicht mehr viel Bewegungsspielraum.
Deswegen sind wir auf alle Ströme angewiesen. Ich bin dankbar, dass die Landesregierung im nächsten Jahr uns rund 542 Millionen Euro Altschulden abnimmt. Das sorgt dafür, dass wir eine Zinsentlastung von 12 bis 15 Millionen haben. Das reduziert das strukturelle Defizit, gibt ein bisschen Handlungsspielraum, um genau diese Dinge anzugehen. Wir haben marode Schulen. Wir haben Schulen, wo die Kinder im Winter sitzen mit Jacke, weil die Fenster nicht richtig schließen.
Im Ernst?
Ja, und das sind Dinge, die müssen wir angehen.
Aber wir wissen, dass Sozialhilfe auf dem Niveau missbraucht wird und wir haben Schulen, in denen Kinder mit Jacke sitzen.
Ja, wir haben dort Riesen.
Das kann man doch keinem Steuerzahler in Hagen erklären.
Nein. Und das müssen wir angehen. Und diese Themen müssen wir ändern. Und bei all diesen Themen dürfen wir aber nicht vergessen, dass Hagen trotzdem, was ich eigentlich gesagt habe, noch eine lebenswerte Stadt ist. Wir müssen auch die positiven Dinge hervorheben, weil wenn wir den ganzen Tag über schlechte Dinge reden, dann haben die Leute auch keine gute Laune.
Sind Sie kurz vor der guten Laune von Lars
Klingbeil? Genau, wir brauchen kurz die gute Laune.
Ganz kurz davor.
Aber wir brauchen auch eine gewisse Mentalität, wo wir auch den Blick auf die guten Dinge unserer Stadt
legen. Sie haben ja recht.
Weil nur das Schlechte, das hilft uns auch nicht.
Haben Sie recht. Wir merken, finanziell knirscht es sozusagen an allen Ecken. Und Überraschung, die SPD hat eine Idee. Sie haben eine Idee? Steuern.
Naja, erstmal will ich schon noch mal den Punkt machen, dass wir uns natürlich auch Gedanken um eine Reform der Sozialsysteme machen. Und Frau Quadbeck hat es eben angesprochen. Ich mache mir darüber momentan auch viele Gedanken, weil ich eben schon sehe, dass wir da, glaube ich, Gemeinsamkeiten mit der Union entwickeln können, die wir vielleicht jetzt aktuell noch nicht so betont haben, aber die uns ja schon auch beide antreiben.
Wo machen Sie es konkret?
Zum Beispiel bei der Vereinfachung von Leistungen. Und das ist etwas, wir haben das in der Ampel zwar schon miteinander verabredet. Das kann ich nicht aus der Hüfte schießen, aber es geht schon darum, einfach zu sehen, wir haben so viele parallele Leistungen, die wir anbieten, mit einzelnen Anforderungen, Strukturen, Amtsleitern, mit unterschiedlichen Zielgruppen, die dann gar nicht wissen, für welche Leistungen sie jetzt berechtigt sind. Das ist ja ein riesiger Dschungel, muss man ehrlich gestehen. Und dass man sich da gemeinsam jetzt dieser Sache annimmt, das finde ich, ist dringend notwendig und würde aus meiner Sicht auf jeden Fall Ressourcen.
Gehen Sie die Rente an?
Die Rente ist ja ein klar verabredetes Ziel, auch über die Rente miteinander über eine Reform zu sprechen, klar.
Und die wird kommen?
Ich weiß nicht, in welcher Form, aber dass wir gemeinsam eine Rentenreform machen wollen, ist ja klar verabredet.
Bürgergeld?
Bürgergeld haben wir eben schon miteinander gesprochen. Da
wird das kommen?
Auf jeden Fall.
Krankenkassen?
Kranken- und Pflegekassen, das ist für mich ein großes Thema, weil ich schon sehe, dass dort, der finanzielle Druck noch viel, viel größer ist als in den anderen Versicherungssystemen.
Okay. Aber Sie müssen Ihre Einnahmensituation verbessern?
Als Gesamtstaat, ja. Und das hat ja unterschiedliche Konsequenzen. Also wenn wir über die Rente zum Beispiel sprechen.
Die Konsequenz für die SPD ist meistens Steuererhöhung.
Naja, so einfach würde ich es mir nicht machen, auch wenn ich vielleicht verdächtig Vorschlägen.
Nein. Sie wollen doch die Einnahmesituation verbessern. Ich habe das heute gelesen, um 10 Milliarden. Das machen Sie ja nicht, indem Sie Steuern senken.
Das hat ja aber auch eine Gerechtigkeitsperspektive.
Nee, ich will es nur verstehen. Was haben Sie vor? Wie soll das funktionieren?
Was wir im Moment sehen, ist, dass Deutschland eines der Länder mit der höchsten Vermögenskonzentration ist. Und das hat auch was mit Steuern zu tun, weil wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich fast genau seit den Reformen auch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, Aussetzung der Vermögenssteuer, aber auch die Schleifung der Erbschaftssteuer, Vermögen, Erbschaftenschenkung zu wenig besteuern. Das hat einfach was mit einer gemeinsamen Verantwortung zu tun. Da geht es mir gar nicht so sehr darum, ist sowieso eine Ländersteuer, die den Länderhaushalten zugutekommt, jetzt darum, finanzielle Mehreinnahmen zu generieren, sondern vor allen Dingen Steuergerechtigkeit zu organisieren, weil einfach die arbeitende Mitte, und da kommen wir auch wieder zurück, welche Rolle hat die SPD als Vertretung der kleinen Leute, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, momentan den gesamten Staat finanziert und mit Steuern und Sozialabgaben.
Sie woanders, weil Sie ja Steuergerechtigkeit herstellen, genau. Müssen Sie ja woanders stark entlasten.
Ist ja miteinander verabredet, bei der Einkommensteuer zu entlasten.
Wir sind ja hier in das Land mit einer so hohen Staatsquote wie kaum ein anderes auf der Welt.
Fast
die Hälfte des volkswirtschaftlichen Einkommens geht an den Staat. Mhm. Und ich frage mich dann immer in diesen Diskussionen, wenn man neue Steuervorschläge macht, und man kann ja über die Erbschaftssteuer sprechen. Ja, Man kann auch über Vermögenssteuer sprechen, man kann über alles Mögliche reden und vielleicht gibt es da auch eine Gerechtigkeitslücke. Ich will mir das gar nicht anmaßen, das wegzureden, aber wo kommt denn sozusagen der Entlastungsvorschlag? Wo geht es dann auch wieder um die Leute, die jeden Tag arbeiten und nicht Bürgergeld beziehen? Wo haben die denn mal eine Perspektive, auch weniger zahlen zu müssen? Und das Letzte, was ich von der SPD beim Thema Rente wahrgenommen habe, ist, dass man den Generationenfaktor gestrichen hat, dass man dafür gesorgt hat, dass es eine Entkoppelung gibt zwischen der Zahl der Beitragszahler und der Rentenhöhe. Das war früher mal ganz klar, ja, genau, dass man da nicht rangeht, das ist jetzt weg. Und es wird künftige Generationen, übrigens auch schon uns, in den nächsten 5, 10 Jahren maximal überfordern.
Also ist die Frage nach, wo entlasten Sie und wo holen Sie es her?
Ganz konkret Entlastung würde ich sehen bei den Steuern, bei den Einkommenssteuern für kleine und mittlere Einkommen. Das haben wir fest vereinbart im Koalitionsvertrag. Das muss gegenfinanziert sein.
Was heißt Spitzensteuersatz? Weiter nach
oben? Genau, also ich finde, der Spitzensteuersatz beginnt viel zu früh.
Das ist richtig.
Die 42%. Da haben wir schon die klare Vorstellung davon, dass man eine Rechtsverschiebung macht und dann später hoch besteuert. Da haben wir auch eine Idee davon, ob man in der Einkommensteuer zusätzliche Punkte gehen kann. Aber das ist für mich gar nicht so entscheidend, weil ich finde, Arbeit ist in Deutschland relativ stark besteuert.
Viel
durch Steuern
besteuert.
Und Sozialabgaben. Und dann reden wir natürlich schon über die Sozialabgaben. Und da ist natürlich auch das Ziel, zumindest die Beiträge stabil zu halten. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann hätte man zumindest, wenn man bei der Einkommensteuer entlastet, natürlich eine Entlastung. Zusätzlich zu dem, was wir ja auch schon auf den Weg gebracht haben.
Wo holen Sie es dann her?
Genau, und dann ist die Frage,
ob man
Vermögen, Erbschaften, Schenkungen stärker besteuert. Mindestens, wenn wir auch vom Verfassungsgericht noch den Auftrag bekommen, dort auch die Erbschaftssteuer zum Beispiel gesetzlich neu zu regeln.
Okay, wie wollen Sie es machen mit der Erbschaftssteuer? Lass uns da mal ganz kurz einsteigen.
Genau, es gibt momentan die Situation, dass wir eine Verschonungsbedarfsprüfung für hohe Betriebsvermögen haben, über 26 Millionen Euro.
Richtig.
Und das haben ja mittlerweile, wo ich sehr dankbar dafür bin, auch viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen und von Ihnen wirklich gut recherchiert.
Hast du neulich das Gespräch mit Markus Söder in dem Zusammenhang?
Da bin ich mal gespannt, was Sie dazu gleich sagen.
Der sieht
nur seine Regionalisierung und will dann einen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern machen. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter an der Stelle. Aber wo momentan die Situation entsteht, dass Menschen wirklich gezielt Familienstiftungen gründen, um große Vermögenswerte an die nächste Generation zu geben und sich dieser Besteuerung zu entziehen. Und
diese ganzen
Schlupflöcher. Das manifestiert natürlich diese Vermögenskonzentration und erhöht sie noch zusätzlich. Und ich meine, in unserer Verfassung stehen diese Steuern, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, als Beitrag dazu, Generationen und Steuergerechtigkeit zu organisieren. Und das passiert momentan nicht, sondern über die Generation wird Wohlstand weitergegeben. Und meine Generation, und wir sind ja, haben wir vorhin schon festgestellt, Frau Quadbeck, muss ich jetzt ein bisschen rausnehmen, aber wir drei sind in einer Generation, wir können das kaum erarbeiten, was andere erben. Und das ist ja etwas, was unsere Leistungsgesellschaft massiv hinterfragt. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema der demokratischen Mitte.
Aber zu der Leistungsgesellschaft gehört ja auch dazu, dass man eben die intakten Sozialsysteme hat. Und was aus meiner Sicht wirklich zentral wäre, man kann bestimmt über Erbschaftssteuer sprechen. Und die Politik rechnet ja jetzt auch schon damit, dass das Verfassungsgericht einen entsprechenden Auftrag gibt. Deshalb hat das ja beispielsweise auch schon der Unionsfraktionschef Jens Spahn entsprechend adressiert.
Interessant, ne?
Ich halte es aber trotzdem für zentral, dass erst die Reformen stehen, der Sozialsysteme, und dass man sagt, danach macht man eine solche mögliche Steuererhöhung, um dann wiederum tatsächlich die arbeitende Mitte zu entlasten. Also, oder um Beiträge stabil zu halten. Aber erst eine Steuerreform zu machen und dann ist wieder Geld in der Kasse und dann ist der
Sie
Druck.
Sie wollen sozusagen den ersten Schritt.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass es
gut
ist.
Diskutieren. Ich finde schon, dass das zusammenzubringen ist. Nur auch da,
es wäre ja schon eine Steuererhöhung.
Also
mehr Steuern zahlen heißt, es ist eine Steuererhöhung.
Aber die Steuersätze würde ich zum Beispiel gar nicht anpacken. Also das ist für mich ja schon, kann man ja präzise sein, es entziehen sich ja momentan Steuerpflichtige, wo wir eigentlich sagen würden, die sind steuerpflichtig, ihrer Steuerzahlung, weil es da Auswegmechanismen
gibt. Gut, das ist eine Frage der Definition Steuererhöhung. Also jeder, der von heute auf morgen mehr Steuer zahlen muss, der wird sagen, es ist eine Steuererhöhung.
Ich möchte gar nicht so diese Debatte um die Steuersätze führen, sondern tatsächlich um diese Ausweichmöglichkeiten.
Herr Klüsendorf, noch mal ganz kurz. Wie wollen Sie es machen? Ich frage jetzt das dritte Mal.
Aber ich habe es doch gesagt. Nee, also die Verschonungsbedarfsprüfung streichen.
Streichen Sie?
Genau, das ist das Erste.
Ich habe gelesen, Sie wollen so eine Art Steuer, so einen Deckel.
Genau, da können wir also Verschuldungsbedarfsprüfung ist das Wichtigste. Die muss gestrichen werden. Wir haben heute schon eine Regelung, dass Unternehmen auch so ihre Betriebsvermögen weitergeben können, wenn sie sich zum Beispiel verpflichten, die Gehälter weiterzuzahlen, den Betrieb fortzuführen. Da kann man es eigentlich bei belassen. Da braucht man keine Verschuldungsbedarfsprüfung. Das Zweite ist, dass ich nicht sehe, warum, das ist meine Überlegung, warum wir momentan diese 10-Jahres-Rhythmen haben. Warum muss ich alle 10 Jahre den Freibetrag ausschöpfen? Und da wird ja auch miteinander gerade Steuern gestaltet.
Eltern, die an Kinder alle 10 Jahre 400.000 steuerfrei vererben
können. Genau, und wenn zwei Elternteile jeweils an zwei Kinder das machen, dann kommt man auf 5 Dekaden bis zu 8 Millionen Euro steuerfrei. Sehe ich auch nicht, dass das eigentlich so mal veranlagt.
Daran wollen Sie ran, das soll
weg. Genau, das ist meine Vorstellung. Das muss aber jetzt nicht das Endergebnis sein, dass man vielleicht mit einem Betrag, das machen andere Länder so, mit einem Betrag dann rangeht.
Einmalig 1 Million und danach Schluss, oder wie soll das gehen?
Also als Steuer, danach wird besteuert, ne? Also ja, das ist nur der steuerfreie Betrag.
Ist schon klar. Und noch ganz kurz, Vermögensteuer, die soll auch wiederkommen?
Na, das ist eine langjährige SPD-Forderung, da mache ich mir jetzt weniger Hoffnung in der Koalition, dass wir die auch in dieser Wahlperiode umsetzen können. Aber selbstverständlich, ich meine mit den großen Vermögen, das ist ja kein Geheimnis, da werden Renditen 6, 7, 8% erwirtschaftet. Wenn der Staat davon 1 bis 2% besteuert, sehe ich nicht, warum das ungerecht sein soll gegenüber denjenigen, die arbeiten gehen und ja teilweise bis zu 50% belastet sind mit Steuern und Sozialabgaben.
Okay. Frau Kartwig.
Würde mich wundern, wenn die Union das in dieser Koalition mitmacht.
Klar.
Und ich kenne auch das, ich glaube, damals von Thorsten Schäfer-Gümbel. Da waren Sie dann wahrscheinlich schon aus der Grundschule rausgeschriebene. Geschriebene Konzept zu der Vermögenssteuer, das allerdings auch höchstens 10 Milliarden im Jahr bringen würde. Und das tatsächlich nicht ganz trivial umzusetzen wäre. Das käme jetzt noch hinzu, neben dem Widerstand, den Sie da bei der Union haben.
Absolut. Okay. Also, ich finde schon, dass das dann zu unserer Position dazu gehört, weniger mit dem Anspruch, dass wir das jetzt, es ist nicht vereinbart, das weiß jeder, aber dass zumindest sichtbar wird, welche Position wir da haben.
Aber das ist in der Debatte natürlich immer mal wieder ein Problem, dass man, bei der Vermögenssteuer ist das, glaube ich, besonders immanent, man macht immer so Hoffnungen, dass das riesige, riesige Beträge bringen würde und man damit sozusagen die Sozialkassen von alleine sanieren würde. Das ist ja mitnichten der Fall, deswegen geht es auch nicht alleine. Ich bin großer Fan davon, dass sich Leistung lohnt. Ich habe meine Generation meiner Eltern in Ostdeutschland wurde versprochen, wenn ihr euch richtig anstrengt, dann könnt ihr es auch richtig zu was bringen. Mhm. Und jetzt stellt man fest, nee, ehrlich gesagt, wer Geld hat, der hat Geld. Und es ist ganz schwer, sich ein Vermögen aufzubauen. Es ist ganz schwer, sich was aufzubauen, was man vererben kann. Das dauert viele, viele Jahrzehnte. Deswegen habe ich auch eine gewisse Sympathie, da ranzugehen. Nur man muss halt aufpassen, dass man daraus dann nicht andersrum einen Populismus auch zulasten derjenigen macht, die sich was erarbeitet haben.
Ja. Und ich versuche da relativ ehrlich auch ranzugehen. Deswegen habe ich auch nicht das Blaue vom Himmel in meinem Vorschlag versprochen, sondern einfach nur diese Gerechtigkeitslücke, die ich dringend sehe, adressiert.
Ist ein schöner Satz eines SPD-Generalsekretärs zu sagen, versucht da relativ ehrlich dran zu gehen. Finde ich gut. Gefällt mir. Diese relative Ehrlichkeit.
Ja, man muss aufpassen auf jedes Wort. Das ist klar.
Das ist gut. Nein, Herr Klüsendorf, sozusagen der Weg in das SPD-Steuerparadies führt über Markus Söder. Da werden Sie noch einiges zu tun kriegen. Er ist der Türsteher da, ja? Das müssen Sie wissen.
Harte Tür, habe ich gehört.
Harte Tür.
Aber vielleicht kann man ihn mit ein paar Leckereien bestechen.
Absolut. Im Bereich Wurstwaren immer sehr zu haben. Danke Ihnen ganz herzlich. Auch Ihnen allen jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.